Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 88. Ja, heute ist der 2. Oktober 23 und das bedeutet, dass die meisten aus meinem oder unserem ja nun ehemaligen Studiengang sich seit gestern offiziell Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin mit staatlicher Anerkennung nennen dürfen. Ja, genau, denn wir hatten letzten Freitag unsere Exma-Feier. Und ja, damit haben wir unsere Zeugnisse und die staatliche Anerkennung überreicht bekommen. An dem Podcast wird sich dadurch jetzt nichts ändern. Weiterhin ist es so, wir sind keine oder ich bin kein Experte, kein Profi in den Themen, um die es hier geht. Das sind alles weiterhin größtenteils, was ja vor allem ich so aus den Vorlesungen mitgenommen habe und nochmal ein bisschen Materialien dazu bearbeitet habe. Was ich da so von verstanden habe, bedeutet weiterhin kein Anspruch auf Vollständigkeit oder ja, absolute Richtigkeit. Hier können sich auch immer Fehler und Fehlinterpretationen einschleichen. Genau, aber so viel zum Vorgeplänkel. Heute gehen wir nämlich in das nächste Modul, oder was heißt Modul? Eigentlich Teilmodul, denn ein Teil davon hatten wir schon mal mit der Methodenvertiefung. Und genau, wir sind im Modul, wie heißt das doch gleich, Arbeitsfelder und Methoden, ja, so kurz zumindest. Und wir sind im Teilmodul Handlungs- und Arbeitsfelder. Das habe ich als ganz schön intensiv in Erinnerung. Auch während den Seminaren und Vorlesungen waren da schon so einige Fragezeichen immer noch im Kopf. Jetzt beim Ausarbeiten besser geworden, aber immer noch manches nicht so ganz klar. Ich versuche es gut rüberzubringen hier und das, was ich davon verstanden habe. Und es wird auch immer mal ein bisschen Kritik bei sein, weil manche Sachen, die ich hier so gelesen habe, würde ich persönlich zumindest so nicht mitgehen und verlangt auf jeden Fall nochmal nach einer kritischen Einordnung meiner Meinung nach. Ja, und wir haben eine ganze Menge vor. Es wird wieder eine längere Folge, bin ich mir ziemlich sicher, denn am Anfang geht es erstmal um eine Einteilung in so Handlungsarbeitsfelder. Was bedeutet das eigentlich? Dann habe ich eine Auswahl von Arbeitsfeldern, die es so geben kann. Das sind eine ganze Menge. Mal gucken, ja, wie dann so der Flow ist. Da lasse ich bestimmt auch ein paar von aus, weil es echt eine Menge sind. Dann kommen wir zu den Traditionslinien der sozialen Arbeit. Da haben wir ja eigentlich schon mal, ich glaube, im dritten Semester einiges zugemacht, aber das hier jetzt nochmal kurz aufzufrischen, lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir viertens zu den Aufgaben und Zielen sozialer Arbeit, fünftens zu den Mandaten sozialer Arbeit, auch das hatten wir schon mal. Da geht es aber nochmal ein bisschen weiter. Dann kommen wir zu sechstens die Dimension Handlung, das wird nochmal spannend. Siebtens Handlungsfeld als Ordnungsbegriff. Also wie können wir das eigentlich so ordnen anhand von Handlungsfeldern? Achtens, soziale Arbeit als eine gesellschaftliche Probleme bearbeitende Akteurin. Ja, furchtbarer Titel, aber genau das machen wir da. Neuntens, Handlungsfeld übergreifende Systematisierungen. Zehntens, theoretische Ordnung der Handlungsfelder. Und elftens kommt noch Handlungsfelder als Zielbestimmung und Aufgabenfeld. Und zum Schluss zwölftens die Hintergrundbühnen sozialer Arbeit. Genau, ihr merkt schon, das ist, wird voll und deswegen starte ich jetzt auch gleich mal mit dem ersten Punkt, nämlich mit der Einleitung. Genau, Handlungsfelder, Arbeitsfelder, was bedeutet das eigentlich? Also erstmal können wir sagen, wir haben so, also hier steht, ist so eine Tabelle im Blick auf, kann man so einteilen erstmal ganz grob in 5 Bereiche. Und das sind einmal die Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die alternde Gesellschaft, Behinderung und Handicap, besondere Lebenslagen und Kooperation. Genau, und jetzt im Blick auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien haben wir 2 Handlungsfelder. Das ist einmal die Kinder- und Jugendhilfe und einmal die sogenannte jugendliche Delinquenz. In der Kinder- und Jugendhilfe als Handlungsfeld gibt es dann Arbeits- bzw. Praxisfelder. Das kann die Kinder- und Jugendarbeit sein, das können Kindertagesstätten und Krippen sein oder auch so in Obhutnahme und Kindeswohlgefährdung, die Auseinandersetzung damit. Bei jugendlicher Delinquenz ist es halt, na klar, sowas wie die Jugendgerichtshilfe oder auch Täter-Opfer-Ausgleiche. Bei der alternden Gesellschaft haben wir ein Handlungsfeld und das ist die Altenhilfe. Ja, das ist im SGB 12 in Paragraph 71 festgeschrieben. Da heißt es zum Beispiel erstens Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom alten Menschen gewünscht sind. Oder zweitens Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen entspricht. Ja, solche Dinge sind darunter zu finden. Das wären dann so die Arbeitsfelder darunter. Wir haben mit Blick auf Behinderung und Handicap haben wir das Handlungsfeld Behindertenhilfe oder auch, steht hier noch in Klammern, Integration, Inklusion. Da haben wir zum Beispiel die als Arbeitsfelder die Behindertensozialarbeit, die Eingliederungshilfe oder die sehr umstrittenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Mit dem Blick auf besondere Lebenslagen haben wir mehrere Handlungsfelder, denn besondere Lebenslagen sind ja nun mal vielfältig. Da haben wir so Armut und sozialer Ausschluss. Da haben wir als Arbeitsfelder sowas wie Sozialberatung oder Bürgerinnenbeteiligung. Als Handlungsfeld Verschuldung und Insolvenz. Arbeitsfeld, klar, die Schuldnerinnenberatung. Handlungsfeld Ehe- und Familienkonfliktlagen. Arbeitsfeld Ehe- und Familienberatung. Und so weiter geht das dann auch mit Schwangerschaft, mit Obdach- und Wohnungslosigkeit, Drogenkonsum und Sucht, Migration und Flucht, Leben im öffentlichen Raum. Ja, da haben wir als Arbeitsfeld zum Beispiel die Aufsuchende und Straßensozialarbeit, Streetwork. Wir haben Gender, wir haben politische Desintegration, wir haben Unterstützung, Hilfe und Schutz für Volljährige. Genau, und da gibt es noch einige mehr. Das sind alles so die besonderen Lebenslagen, ja, wo dann die jeweils spezifischen, vor allen Dingen viel auch so Beratungsstellen sich in den Arbeitsfeldern zeigen. Und dann haben wir noch die Kooperation. Da haben wir einmal vom Handlungsfeld her mit Selbsthilfe, das sind dann so Selbsthilfeberatungen, mit Schul- und Bildungswesen, zum Beispiel die Schulsozialarbeit, mit dem Gesundheitssystem, so Krankenhaussozialarbeit, mit Justizwesen und Polizei wäre so Bewährungshilfe. Ja, SGB 4 und, nee, SGB 2 und 3, ne, mit der Arbeitsagentur dann zusammen. Ist auch so berufliche Integration Langzeitarbeitsloser. Ist dann, ja, wie gesagt, alles auch ein bisschen kritisch zu betrachten. In den Sozialräumen, na, Quartiersarbeit, Stadtteilmanagement oder auch in Betrieben, betriebliche Sozialarbeit gibt es ja auch noch. Das wäre so dann im Blick auf Kooperation. Genau, um erstmal so einen groben Blick darauf zu richten, okay, es gibt so größere Themen, darunter findet man Handlungsfelder und darunter wieder Arbeitsfelder. Darunter gibt es dann sogar noch Tätigkeitsfelder, aber die kommen später erst. Genau, jetzt würde ich mal zu so einer Auswahl von Arbeitsfeldern kommen und die mal so ein kleines bisschen mehr beschreiben zum Beispiel. Hier haben wir die Bewährungshilfe, ne, was ist das? Klar, soziale Arbeit mit ehemals inhaftierten Personen. Aufgabenfelder haben wir da Beratung und Betreuung sowie Kontrolle von Personen auf Bewährung, das heißt Gespräche, Erstellung von Berichten, Anhörung vor Gericht, Hausbesuche, Besuche in der JVA und so weiter. ArbeitgeberInnen können jetzt sein, natürlich so Sachsen an sich und auch freie Träger der Bewährungshilfe. Also das ist natürlich hier auf Sachsen angepasst, ne? Weil wir ja hier in Dresden studiert haben. Das nächste wäre so die Suchtberatung. Was ist das? Klar, Beratung und Unterstützung von Personen mit Suchtproblemen. Aufgabenfelder haben wir hier die Einzelfallhilfe, wir haben Beratung, soziale Therapie, Selbsthilfeförderung und ambulante sowie stationäre Suchthilfe. ArbeitgeberInnen können sein Fachambulanzen, Wohlfahrtsverbände, Suchtkliniken oder Nachsorgeeinrichtungen. Dann haben wir soziale Arbeit mit alten Menschen bzw. Altenhilfe. Das ist halt die Arbeit mit alten Menschen zur Aufrechterhaltung selbstbestimmten Lebens, auch bei Pflegebedarf sowie Aufrechterhaltung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Aufgabenfelder wären da so offene soziale Altenarbeit, so im Freizeit-, Kultur-, Sozial- und Bildungsbereich oder auch soziale Arbeit mit alten Menschen im Pflege- und Gesundheitsbereich, sowohl stationär als auch ambulant. ArbeitgeberInnen können hier sein Wohn- und Pflegeheime, Gesundheits- und Sozialzentren, Nachbarschaftszentren, Wohngemeinschaften für ältere Menschen oder auch Krankenhäuser und Tageskliniken. Genau. Ja, ich denke, ein bisschen was kann ich hier überspringen. Was ist ja noch spannend? Ja, Schulsozialarbeit ist ja zurzeit auch sehr im Kommen. Ja, das stellt sozialpädagogische Angebote im schulischen Kontext zur Verfügung. Die Aufgabenfelder sind hier Betreuung durch Beratungsangebote für SchülerInnen bei akuten schulischen, beruflichen, sozialen oder persönlichen Problemen, Zusammenarbeit mit LehrerInnen und Eltern, Unterstützungsleistung bei der beruflichen Orientierung oder auch Angebote zur Kompetenz- und Persönlichkeitsstärkung. Ich finde, hier fehlt auch ein bisschen so der Blick, dass ja auch das System Schule durch die Schulsozialarbeit kritisch betrachtet werden kann und sollte. Wenn ich hier Angebote zur Kompetenz- und Persönlichkeitsstärkung mache, kann ich natürlich auch gucken, okay, wo liegen denn in der Schule Gründe, dass das überhaupt nötig sein könnte, beispielsweise. Ja, also auch sehen wir jetzt auch bei den ArbeitgeberInnen, na, also Stadt Sachsen oder auch freie Träger. Ganz wichtig, es ist nicht die Schule. Wir sind nicht bei der Schule angestellt, wenn wir Schulsozialarbeit machen. Das heißt, wir haben einen eigenen Auftrag und müssen uns nicht vom, ja, Direktorat oder von LehrerInnen irgendwie, müssen uns da nicht unterordnen und irgendwie da haben die, ich weiß gar nicht, begrenzt Weisungsrecht oder gar nicht. Genau, und das sollte man dann natürlich auch wahrnehmen. Ja, Kinder- und Jugendhilfe brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen. Ja, Schwangeren- und Schwangerschaftsberatung, das ist halt bei Schwangerschaftsberatung, wird Frauen und Paaren vor und nach der Geburt mit Beratung und Hilfestellung zu allen Themen rund um Schwangerschaft und Familiengründung geholfen. Aufgabenfelder sind hier Beratung vor, während und nach der Schwangerschaft, Beratung und Hilfestellung für junge Familien, wie zum Beispiel Beantwortung von Fragen zu Ansprüchen auf Leistung der Existenzsicherung, Schwangerschaftskonfliktberatung und auch Aufklärungsarbeit an Schulen und ArbeitgeberInnen wären hier Wohlfahrtsverbände. Ja, die Jugendgerichtshilfe ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ja, da arbeitet man halt mit strafrechtlich auffälligen KlientInnen zusammen. Die Jugendgerichtshilfe ist institutionell dem Jugendamt zugeordnet und gehört damit zur Jugendhilfe. Aufgabenfelder sind Vermittlung, Anbieten von Arbeiten zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit. Also da kann ich zum Beispiel aus der mobilen Arbeit auch ja, von der Praxis berichten. Wir haben ja regelmäßig Menschen, die gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten und uns auch anfragen. Da kann man sich bei der Jugendgerichtshilfe in so eine Liste eintragen lassen, die die dann den jungen Menschen geben. Und dann ja, werden die eventuell bei euch vorstellig und dann können die ableisten und man ist dann auch so slightly, sage ich mal, im Kontakt mit der Jugendgerichtshilfe. Also man muss zum Beispiel bestätigen, ja, der junge Mensch ist jetzt hier, hat die Einweisung und Belehrung bekommen und hat jetzt hier seine Sozialstunden oder ihre Sozialstunden begonnen oder möchte sie beginnen jetzt in den nächsten Tagen, dass die Bescheid wissen, ah, okay. Der junge Mensch ist angekommen und da können wir jetzt einfach erstmal abwarten. Genau, und da kann man eigentlich auch immer noch mal gut hin und her schreiben. Entweder die jungen Menschen selber oder viele trauen sich vielleicht erstens auch nicht zu oder es kommt auch immer noch mal besser, wenn die Stelle dann wirklich schreibt, wenn man noch mal eine Verlängerung aus irgendwelchen Gründen braucht. Mag das jetzt ja bei den jungen Menschen irgendwo einen Grund geben, aufgrund von Krankheit oder was auch immer. Oder auch in den Einrichtungen, es kann ja sein, auch da gab es Krankheit oder ungünstige Urlaubsüberschneidung oder irgendwas, dass die Stunden nicht rechtzeitig geleistet werden konnten. Also da braucht man nicht gleich paniken, sondern im Normalfall kann man da ganz gut mit den Menschen von der Jugendgerichtshilfe reden. Meistens reicht eine formlose Mail, zu sagen, ja, aus den und den Gründen wird es die und die Person nicht bis zu dem und dem Datum schaffen. Wir bitten um eine Verlängerung von, keine Ahnung, 2 Wochen und dann ist das erledigt sozusagen. Ja, also ist so aus meiner Erfahrung, das funktioniert eigentlich immer recht gut. Ja, Erstellung von psychosozialen Diagnosen im Rahmen von Gerichtsverfahren. Das ist, boah, weiß ich gar nicht viel drüber. Ich könnte mir vorstellen, da braucht man garantiert noch mal einige Weiterbildungen. Ja, und ArbeitgeberInnen sind natürlich das Jugendamt und wieder Sachsen. Was haben wir noch? Ja, Streetwork habe ich jetzt, glaube ich, schon viel von erzählt, immer mal. Ja, gut, Kinderheim, Frauenhaus. Frauenhäuser sind vielleicht noch spannend, bieten misshandelten oder von Gewalt unmittelbar bedrohten Frauen und ihren Kindern sofortige Hilfe durch Aufnahme und Beratung. Die Adressen der Häuser werden nicht bekannt gegeben und Männer haben in der Regel keinen Zutritt. Aufgabenfelder sind die Aufnahme und Betreuung hilfesuchender Frauen und ihrer Kinder und die Unterstützung bei der weiteren Lebensplanung der Frauen. ArbeitgeberInnen können hier Wohlfahrtsverbände und Vereine sein. Ja, dann haben wir noch hier die Entwicklungshilfe, die bezeichnet Bemühungen, Lebensbedingungen in sogenannten Entwicklungsländern dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Das Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe. Na, auch hier muss man wieder gucken, dass das nicht so einen neoliberalen Frame bekommt. Aber Aufgabenfelder sind auf jeden Fall ländliche und städtische Entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung, Partnerinnenschaftsprojekte, Klimawandel, Bergbau und Umwelt, Gesundheitswesen, zum Beispiel AIDS-Beratung oder Medikamentenversorge und so weiter. Das geht natürlich noch viel weiter, aber das nur mal, um das zu skizzieren. Wir haben Forschung und Entwicklung jetzt noch als letztes. Ja, auch das gehört in die soziale Arbeit. Als wissenschaftliche oder wissenschaftlicher MitarbeiterInnen können Sie im Rahmen vielfältiger Forschungsprojekte Themen erforschen und Lösungsansätze erarbeiten. Aufgabenfelder sind natürlich die qualitative und quantitative Erhebung, das Auswerten der Erhebung, Präsentation der Ergebnisse, Ausarbeitung von zum Beispiel Handlungsempfehlungen, Projektarbeiten, Publikation der Forschungsergebnisse und so weiter. Und ArbeitgeberInnen sind natürlich Hochschulen und Universitäten. Ich hatte ja auch in so einer geringen Beschäftigung an der Hochschule haben wir auch zu Schulabsentismus geforscht. Und da würde ich sagen, ich habe alles, was wir hier drin haben, habe ich da mitgemacht. Und das ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und ich kenne es auch so aus den Modulen, vor allen Dingen für die, die es von euch noch nicht hatten, das wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht ganz spannend, dass da auch wirklich viele nochmal Wissenschaft von der anderen Seite kennengelernt haben und da auch wirklich so ein Interesse dran entwickelt haben. Mir ging das da nicht anders. Gut, soll es reichen zum Einblick in so ein paar ausgewählte Handlungsfelder und Arbeitsfelder, nicht Handlungsfelder. Boah, jetzt komme ich hier auch schon durcheinander. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Traditionslinien der sozialen Arbeit. Weil wenn wir uns mit diesen ganzen Feldern beschäftigen, müssen wir ja erstmal gucken, wo kommt das eigentlich alles her. Na, weil der Begriff soziale Arbeit ja ein Containerbegriff ist. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche, teilweise sogar widersprüchliche Aufgaben, Ziele, Funktionen, AkteurInnen, Institutionen und Angebotsformen. Und ja, das ist halt ganz wichtig, dass die sich teilweise auch widersprechen. Und deswegen ist halt auch die Wahl, wo ich mal arbeite, so entscheidend, was für eine soziale Arbeit ich tatsächlich mache. Wobei man sich natürlich auch immer streiten kann, welche Arbeitsfelder denn eigentlich wirklich unter soziale Arbeit fallen und welche vielleicht weniger. Sicher sind in all diesen Aufgabenfeldern, Arbeitsfeldern die Kompetenzen, die man in der Sozialarbeitsausbildung erlangt, sehr wichtig. Aber ob das dann alles als soziale Arbeit zu bezeichnen ist, kann man sich zumindest mal fragen. Staatlich organisierte Angebote lassen sich dann unter so zwei Begriffe quasi letztendlich zusammenfassen. Das ist einmal der Hilfeprimat und einmal der Bildungsprimat. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, es gibt eigentlich zwei verschiedene Instanzen sozialer Arbeit. Und das sind halt einmal die staatlich unabhängigen Institutionen, also so Verbände. Und es gibt staatliche Institutionen bzw. Ämter. Darin kann man es eigentlich nochmal so grob auch unterscheiden. Das sind so die zwei Instanzen. Wir haben vier Grundpfeiler der sozialen Arbeit als Profession, also das sind Merkmale einer Profession. Das ist die wissenschaftliche Theorieentwicklung, die Forschung, das Praxissystem und die Qualifizierungslandschaft. Und ich würde sagen, in der sozialen Arbeit ist das alles erfüllt, manches mehr, manches weniger. Und deswegen können wir da auch von einer Profession sprechen. So. Und jetzt gucken wir nochmal in diesen Begriff soziale Arbeit rein. Der hat sich ja gebildet aus den Begriffen Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Ja, Sozialarbeit ist nicht soziale Arbeit. Soziale Arbeit ist das Ergebnis von beiden. Die Sozialpädagogik ist so ganz früher im 18. Jahrhundert in der Jugendpflege, in den Kinderbewahranstalten und in den Kleinkindschulen entstanden. Ja, ein exemplarischer Wegbereiter war hier Johann Heinrich Pestalozzi, 1746 bis 1827. Da haben wir, boah, irgendwann im zweiten Semester schon mal drüber geredet. Und die wissenschaftliche Anbindung ist hier die Erziehungswissenschaft, ne? Deswegen sind die Kernbegriffe auch Bildung und Erziehung. Die Sozialarbeit ist so Ende oder ja um 1900 rum entstanden. Der Entstehungshintergrund ist hier die Armenpflege und die auch wieder die Kinderbewahranstalten. Alice Salomon ist hier natürlich der Name 1872 bis 1948. Die wissenschaftliche Anbindung sind hier jedoch die Sozialwissenschaften und nicht die Erziehungswissenschaften. Und die Kernbegriffe sind Fürsorge und Wohlfahrtspflege. Ja, man könnte es auch so ein bisschen in Prävention und Intervention unterteilen, ist aber auch nicht so ganz trennscharf. Ja, aber was ist jetzt nochmal Sozialpädagogik? Ja, das ist halt stark an Bildung gebunden. Es geht nach Pestalozzi um Schwierigkeiten, die ein Kind hat, nicht Schwierigkeiten, die ein Kind macht. Ja, da ist so dieser Individualisierungsfokus weg und auch da wird aufs System geguckt. Der pädagogische Bezug ist da, das heißt, also ganz furchtbarer Begriff, aber früher wurden die Zöglinge genannt, werden halt an ErzieherInnen gebunden oder nicht werden gebunden. Es wird auf eine Bindung hingearbeitet. Die Hilfeleistungen entstehen dann durch Erweiterung der kognitiven, sozialen und anderen Kompetenzen, ja, also eine Stärkung auch, die anerkannte Notsituation beheben und den betroffenen Individuen mit Hingabe an den Einzelnen oder an die Einzelne zum Leben in der Gemeinschaft befähigen. Das ist so ganz grob die Sozialpädagogik. Sozialarbeit hingegen ist die planmäßige Förderung der Wohlfahrt von Bevölkerungsgruppen. Ja, also Ineinanderwirkung von wirtschaftlichen und pädagogischen Maßnahmen für den notleidenden Menschen. Es klingt hier vielleicht ein bisschen komisch mit den wirtschaftlichen Maßnahmen, aber es geht halt auch einfach darum, dass Menschen halt zu essen haben und auch Geld und eine Wohnung und so weiter. Menschen so fördern und Lebensumstände so anpassen, dass sie ihre wirtschaftlichen Aufgaben in der Volksgemeinschaft erfüllen können. Ja, das ist jetzt auch mal ein stärkerer wirtschaftlicher Fokus, den ich auch sehr stark anzweifeln möchte. Wirtschaftliche Aufgaben in der Volksgemeinschaft zu erfüllen, finde ich schwierig, denn ich finde, soziale Arbeit beinhaltet auch viel Kapitalismuskritik und ja, das wirkt ja auch wieder so, als wäre Kapitalismus und unsere derzeitige Ökonomie als eine Art Naturgesetz festgeschrieben, obwohl es ja eigentlich nur eine Erfindung von vielen ist. Genau, aber so steht es jetzt erstmal hier oder so ist es zumindest auch entstanden. Und das sozialarbeiterische Vorgehen ist halt so das Prinzip der geistigen Mütterlichkeit. Ne? Ich erinnere mich da an die Mäeutik aus der ersten Folge nach Sokrates. Auch die soziale Diagnose, sachliche und persönliche Hilfe und natürlich die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das ist so, das sind so, um mal diese Unterschiede auch zu skizzieren nochmal. Genau, wir sind jetzt bei Punkt 4, Aufgaben und Ziele der sozialen Arbeit. Ja, soziale Arbeit hat allgemein gesprochen die Aufgabe, zwischen Gesellschaft und ihren einzelnen Gesellschaftsmitgliedern zu vermitteln. Na, egal wie, wo man jetzt welches Gewicht sieht, ist das auf jeden Fall erstmal ein Bestandteil. Und deswegen behandelt soziale Arbeit keine ausschließlich subjektiven und individuellen Probleme, sondern denkt das halt immer im größeren Fokus. Ja, es werden soziale Probleme bearbeitet. Das heißt in der Regel die fehlgeleitete Passung zwischen Individuum und Gesellschaft, ohne halt dafür die Verantwortung beim Individuum zu sehen, sondern vor allen Dingen in den umgebenden Strukturen. Soziale Arbeit ist aufgefordert, die individuellen Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung mit den gesellschaftlichen Normen, Anforderungen und Regeln zu harmonisieren und auszutarieren. Es ist also eine Veränderung von Verhalten und von Verhältnissen. Ja, also es bedeutet niemals, dass wir eine Person, die, wo es in irgendeiner Art und Weise keine richtige Individuum-Gesellschaft-Passung gibt, sagen, du musst jetzt so und so werden, um in die Gesellschaft zu passen. Ja, das wäre keine soziale Arbeit, das wäre ein reiner Zwangskontext und ein Fremdziel und darum geht es in sozialer Arbeit nicht. Es kann immer ein Teil sein. Vor allen Dingen können ja auch Menschen für sich selber erkennen, okay, vielleicht sollte ich an meinen Lebensumständen dies und das ändern, aber dafür brauche ich ja auch Hilfe, weil das schaffe ich vielleicht auch gerade irgendwie nicht oder nicht alleine oder wie auch immer. Ja, brauche ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir hatten da sehr viel zu, was die Haltung angeht. Fünftens, die Mandate der sozialen Arbeit. Ja, gucken wir uns nochmal schnell an. Das doppelte Mandat, klar, Hilfe und Kontrolle, Adressatin und Gesellschaft. Kennen wir soweit. Na, das ist halt genau dieses Spannungsfeld dieser sozialpädagogischen Vermittlungstätigkeit. Wir haben einmal Hilfe und Kontrolle, na, Hilfe für den einzelnen Menschen und ja, auch Kontrolle über den einzelnen Menschen zur Hilfe der Gesellschaft quasi. Na. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Also, keine Ahnung, wir würden jetzt keine Körperverletzung befürworten zum Beispiel und die einfach so stehen lassen, wenn jemand den Plan äußert und zu sagen, ja gut, wenn das dein Weg ist, wie kann ich dich dabei unterstützen, ja? Nee, da habe ich eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, ganz klar. Abweichung und Normalität finde ich zwei super schwierige Begriffe, finde ich von der Haltung für soziale Arbeit auch nicht passende Begriffe, denn ja, was ist Abweichung, was ist Normalität und wer legt das fest? Ich finde, wir haben gerade politisch auch sehr den Begriff der Mitte der Gesellschaft, der immer wieder auch missbraucht wird, muss man glaube ich wirklich sagen, ja, als gäbe es irgendwie so eine objektive Mitte, die dann halt voll normal ist und alles, was da daneben, darüber und darunter ist irgendwie nicht normal und nicht die Mitte und ist irgendwie Außenrand oder extremistisch oder was auch immer. Ja, also es gibt diese Vermittlungsarbeit zwischen der sogenannten Normalität und der sogenannten Abweichung. Na klar, die ist auf jeden Fall da, aber auch das muss natürlich kritisch betrachtet werden. Und wir haben natürlich die lebensweltlichen Bewältigungsmuster der Einzelpersonen und die gesellschaftlichen Anforderungen der Gesellschaft. Und ja, die passen nicht immer zusammen, aber auch da kann man ja darauf hinwirken, dass die zusammenpassen. Und zwar nicht nur, ich muss es nochmal sagen, denn indem irgendwie eine Einzelperson Verhalten anpassen muss, sondern dass wir auch zum Beispiel durch Lobbyarbeit in der Gesellschaft eine Akzeptanz für etwa Jugendkultur ja, dafür auch streiten und da auch irgendwie politisch uns positionieren für. Auf das Doppelmandat muss natürlich das Trippelmandat folgen, ne? Die Berufung auf die Menschenrechte als normativen Orientierungspunkt, die letztendlich fachliches Tun legitimieren. Ja, wir haben jetzt nicht mehr nur Adressatin sozialer Arbeit und die Gesellschaft, sondern auch noch die Verpflichtung gegenüber den Menschenrechten als Kern der Profession. Und ja, die Menschenrechte, daran ist ja die Berufsethik des IFSW oder auch in der Übersetzung vom DBSH, die ist ja an die Menschenrechte angelehnt oder legitimiert sich durch die. Und ja, die zu befolgen, ja, ist jetzt vielleicht nicht Konsens. Ich finde die super, ich kann mich da super dran halten oder zumindest immer wieder als Orientierungs-, Reflexions- und Evaluationsmittel nutzen. Denn ja, man lebt ja nun mal in einer Welt, in der vielleicht nicht alles umzusetzen auch möglich ist, aber wir können ja immer weiter dran arbeiten. Genau, und da ist halt diese ganz starke Ausrichtung. Und das Coole ist halt, dass mich das befähigt, Aufträge abzulehnen. Ja, ich kann Aufträge kriegen und sagen, Moment, das widerspricht der Berufsethik und ich kann das herleiten von Menschenrechten. Das muss ich nicht tun, das werde ich auch nicht tun. Und das ist ja das, was auch nochmal an einer an der Profession einfach das Besondere ist, ja, dass wir uns auch eigene Aufträge geben können, die wir dann auch umsetzen. Und außerdem ist beim Trippelmandat der Schwerpunkt auf den AdressatInnen, ja, also das Mandat der AdressatInnen überwiegt, wenn es in so direkten Aushandlungen geht, zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich bin der mobilen Jugendarbeit tätig, ja, und angenommen, da gibt es jetzt, es gibt eine Jugendgruppe, die trifft sich auf irgendeinem öffentlichen Platz und da beschweren sich regelmäßig Anwohnende. Das heißt, wer auch immer da die Vermietung hat, ja, kommt da immer wieder auf Jugendliche zu und versucht die da irgendwie, ja, keine Ahnung, vom Platz zu bekommen oder auch irgendwie Ordnungsamt und Polizei einzuschalten. Natürlich versuchen wir da zu vermitteln, ja, gegenseitiges Verständnis, aber im Fall der Fälle sind wir auf der Seite der jungen Menschen. Und zwar ganz klar, weil wir haben eine kritische Parteilichkeit. Das ist auch ein Haltungsaspekt aus dem Ethikkodex. Das bedeutet, wir sind unseren AdressatInnen gegenüber verpflichtet, deren Bedürfnisse, Bedarfe zu berücksichtigen, nach deren Zielen auch zu handeln, sofern die nicht selber natürlich den Menschenrechten widersprechen, ja. Und genau, da sind wir halt ganz klar auf einer Seite. Gut, es gibt hier noch zwei weitere, die wir bisher, glaube ich, noch nicht hatten. Das eine ist das Einzelmandat sozialpädagogischer Kontrolle. Wenn ich das verstehe, ist das eher als eine Kritik gemeint, denn im Kontext der Wohnungslosenhilfe benennen Lutz, Sartorius und Simon folgende Problematik. Ja? Und bei Problematik gehe ich mal davon aus, das ist nichts, wo jetzt Menschen denken, okay, dem verschreibe ich mich diesem Einzelmandat, sondern so funktioniert es und das ist ein Problem. Gemäß dem Paradigma von Fördern und Fordern werden Hilfeleistungen gegenüber den AdressatInnen ausschließlich unter der Vorbedingung von Eigenaktivität erbracht bzw. gewährt. Bleibt diese Eigenaktivität aus, sei es, weil sich die AdressatInnen verweigern, sei es, weil sie nicht imstande sind, dem ausreichend nachzukommen, findet nur noch Versorgung und Verwaltung von Armut statt. Ohne dass eine nachhaltige Bekämpfung von Armut, eine Verbesserung der Lebenslagen oder sozialer Reintegration angestrebt wird. Ganz klar, ne, eine Kritik, das ist, wenn es darum geht, in der Wohnungslosenhilfe, okay, ja, du hast ein Alkoholproblem, dumm gelaufen, bei uns musst du nüchtern sein, kannst eine Therapie machen, ach, du hattest schon Sex und das klappt bei dir nicht, ja, dann können wir leider nichts für dich tun. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Einzelmandat, was hier benannt wird, dass halt Menschen einfach nicht die Leistung erbringen, die von irgendeiner Stelle gefordert werden und deswegen auch keine Hilfe bekommen. Ja? Das widerspricht auf jeden Fall dem Drittmittelmandat, weil es nicht in erster Linie die Verpflichtung gegenüber dem Individuum ist. Es gibt aber auch noch ein anderes Einzelmandat und das ist das Einzelmandat der sozialen Arbeit als Gerechtigkeitsprofession. So argumentiert Marc Schröder in der Systematik des Einzelmandats, in dem er soziale Arbeit als Gerechtigkeitsprofession definiert. Ja, der Kern eines solchen Einzelmandats besteht nicht im Wechselspiel von Hilfe und Kontrolle, sondern in der Ausrichtung auf soziale Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir nur noch ein Mandat von den beispielsweise in der mobilen Jugendarbeit jungen Menschen bekommen. Das ist unser einziges Mandat, was wir haben. Nachdem wir arbeiten, wird natürlich schwierig, wenn es dann um so Geschichten wie Finanzierung und so geht. Ja, weil da sind wir ja auch irgendwie gebunden mit irgendwelchen Jahresplänen und was wir da nicht alles haben, ja, wo wir unsere Vorhaben irgendwie beschreiben, unser Handeln rechtfertigen und all sowas. Ja, wie wir das finden, ist nochmal eine andere Sache. Aber so ist es halt gemeint, dass es das dann halt nicht mehr braucht, sondern wir haben Menschen, dieser Mensch gibt uns einen Auftrag und sofern das nicht grob gegen alles, was dem wir uns irgendwie verschreiben, widerspricht, dann helfen wir diesem Menschen oder was heißt helfen, versuchen einfach auf das Ziel, was Menschen formulieren, da zu unterstützen, dass dieser Mensch näher an dieses Ziel herangelangt. So, um das mal vielleicht so grob zu umschreiben. Genau, das sind so einmal vier verschiedene Mandatsvorstellungen, die es so gibt, ja, also die auch in den Handlungsfeldern, würde ich sagen, auch unterschiedlich vorherrschen. Ja, es gibt einfach Handlungsfelder, da haben wir ganz klar Doppelmandat. Es gibt Handlungsfelder, da haben wir vielleicht sogar eher dieses Einzelmandat der Gerechtigkeitsprofession. Ja, damit sind wir jetzt bei der Dimension Handlung. Ja, Handlungen in verschiedenen Dimensionen gibt es, einmal so im Alltag, dann professionell, soziales Handeln, und noch das sozialpädagogische Handeln und da gucken wir doch nochmal rein. Und zwar, ich muss mal kurz hier die eine Grafik verschieben, die ist nämlich an der falschen Stelle. So, genau. Wir haben das Handeln im Alltag, ja, und da kann man sagen, Handeln im Alltag, was wir halt so tun, wie wir so handeln, ne? Nicht Verhalten, sondern Handeln, es braucht immer ein Ziel, und da entsteht der Sinn durch Kontexte, ja, wir haben irgendeinen Kontext, irgendeine situative Bedingung und in der macht eine Handlung Sinn und da gibt es 5 Komponenten, wir haben Handlungsziele, Handlungsbedingungen, den Handlungsplan, den Handlungsprozess und das Handlungsergebnis, ja, ihr habt hier, wenn ihr im Discord euch die Zusammenfassung runterladet, habt ihr hier so eine kleine Grafik darunter. Das, die situative Handlungsbedingung ist so komplett um alles rundherum. Da drin ist halt die Einzelperson, die ein Handlungsziel hat, sich einen Handlungsplan macht, dann handelt und da irgendein Handlungsergebnis daraus entsteht. Professionelles Handeln erweitert das alles und zwar durch den institutionellen Handlungsrahmen oder die Handlungsbedingungen. Ja, das ist eine Kontextgebundenheit und der Vollzug durch Professionelle, also nicht irgendwer handelt, sondern professionelle Handeln. Das bedeutet, es ist ein methodisches Handeln, denn ich handle ja nicht einfach irgendwie, sondern ich handle nach, ja, nach einer Methode oder ja, methodisches Handeln muss jetzt nicht immer eine festgeschriebene Methode sein vielleicht, aber auf jeden Fall muss ich es ja irgendwie fachlich ethisch begründen können, warum ich jetzt so oder so gehandelt habe. Und die Expertise macht einfach das Gelingen einer Handlung wahrscheinlicher. Und das ist die Stärke vom professionellen Handeln. Ja, ist genau die gleiche Grafik wie beim alltäglichen Handeln, nur dass wir halt rundherum diesen institutionellen Handlungsrahmen haben. Und dass nicht irgendeine Person handelt, sondern professioneller Mensch, der halt über Expertise und Methodenkenntnisse verfügt. Und dadurch muss es sich auch unterscheiden. Ja, wenn ich vielleicht in meiner Arbeit merke, okay, irgendwie das, so wie ich hier handle, so hätten jetzt auch andere Menschen handeln können, das kann ja mal vorkommen, aber dann muss ich mich fragen, okay, kann ich das fachlich, ethisch irgendwie absichern? Kann ich das erklären, warum ich das so gemacht habe und warum ich jetzt zum Beispiel keine Methode angewandt habe? Vielleicht ist es ja auch ganz einfach so, dass ich gar nicht da keine Methoden kenne, weil ich vielleicht auch erst aus dem Studium komme, noch gar nicht so einen großen Methodenkoffer dabei habe und jetzt das war, was mir irgendwie am logischsten erschien. Das ist ja auch okay, aber das kann mich ja zur Reflexion anregen. Okay, wenn es da aber Methoden gibt, die das Gelingen einfach wahrscheinlicher machen, dann wäre es doch cool, wenn ich mir da mal welche aneigne und meinen Methodenkoffer damit fülle. Dann haben wir soziales Handeln. Ja, das ist Handeln, was am Verhalten anderer orientiert ist, klar, wo es einschränkende Normierungen gibt, zum Beispiel Gesetze oder Erwartungen der Gesellschaft. Du hast die Doppelstruktur von professionellem und sozialem Handeln, ne, die ist immer konfliktbehaftet, weil soziales Handeln ist halt nicht unbedingt professionell und professionelles Handeln ist nicht unbedingt soziales Handeln. Da kann es halt Widersprüche geben und das ist halt eine extrem hohe Anforderung, da wir ja beides machen. Na, weil ich, wie ich ja gerade schon angesprochen habe, man braucht nicht immer unbedingt eine Methode. Es kann auch einfach mal soziales Handeln sein, wenn ich das gut begründen kann und wenn es gerade irgendwie ja für die Lebenssituation von Personen oder Gruppen oder wem auch immer zuträglich ist. Und ja, da immer auszutarieren, ich glaube, dieser Konflikt, der wird auch einfach nie weggehen. Und das ist halt eine hohe Anforderung, kann auch eine starke Belastung sein. Aber finde ich, macht es ja auch immer irgendwo spannend. Dann haben wir sozialpädagogisches Handeln. Das gibt es erstmal im weiteren Sinne. Na, da haben wir sowas wie Planung und Falldokumentation. Im engeren Sinne wäre das da die unmittelbare Interaktion im Kontext von Einzelfallhilfen, also so erziehen, beraten, unterstützen, befähigen. Wir haben im weiteren Sinne so Konzeptions-, Organisations- und Qualitätsentwicklung oder auch Sozialmanagement und Verwaltung. Und im engeren Sinne wäre das so unmittelbare Interaktion mit Adressatinnen und Gruppen. Ja? Und wir haben Netzwerk- und Kooperationsarbeit im weiteren Sinne, genauso wie Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit. Im engeren Sinne hingegen hätten wir da die unmittelbare Interaktion mit AdressatInnen im Stadtteil. Ja, so informieren, integrieren, befähigen. Also wir merken, im engeren Sinne ist es wirklich so diese unmittelbare Interaktion und im weiteren Sinne alles, was rundherum fällt. So, was ist jetzt, warum haben wir uns das mit dem Handeln angeguckt? Wir machen nochmal eine kleine Zusammenfassung. Professionelles, soziales und sozialpädagogisches Handeln haben Überschneidungen, sind aber nicht deckungsgleich. Ja, und das, die Gründe dafür sind, dass halt, was fachlich professionell angemessen ist, ist nicht immer sozial anerkannt. Und ich finde, da kann man nochmal schön aufs Trippelmandat, auch aufs Doppelmandat oder vielleicht sogar Einzelmandat zurückgucken. Ja, ich muss vielleicht auch manchmal so handeln oder kann so handeln, wie es sozial nicht anerkannt ist von der Gesellschaft, weil mein hauptsächliches Mandat von einem jungen Menschen beispielsweise kommt und da den kann ich bei etwas unterstützen
Beispielsweise könnte ich einen Mensch, der bei mir
Ja, Arbeitsstunden ableistet, vom Gericht auferlegt, und wir kommen vielleicht ins Gespräch, ja, und der Mensch erzählt mir natürlich freiwillig von sich aus, ganz wichtig, warum er oder sie diese Sozialstunden jetzt ableisten muss. Und da kommt vielleicht sowas wie, naja, ich habe nachts irgendwie da und da eine Wand besprüht mit irgendwelchen Parolen, weil da, keine Ahnung, die Mieten steigen und keine Ahnung, ja, irgendwie sowas. Vielleicht ich Leute kenne, die da jetzt von Räumung betroffen sind oder was weiß ich. Dann kann ich als Sozialarbeiter kann dann sagen, das ist ja echt, also das erfordert ja auch wahnsinnig viel Mut, irgendwie da in der Nacht irgendwie so an der Wand da was zu sprühen. Und das ist ja total bemerkenswert, auch sich da so irgendwie dafür einzusetzen, da auch irgendwie eine Handlungsoption zu haben und nicht gelähmt zuzuschauen, wie der Wohnungsmarkt immer kaputter wird und so. Ja, also ich kann das wertschätzen, ich kann da Ressourcen drin erkennen, aber natürlich ist dieser Umgang wenig sozial anerkannt. Und durch die Aushandlungsorientierung und die Gestaltung der Hilfebeziehungen als Arbeitsbündnis an voraussetzungsvolle Bedingungen gebunden. Ja, es ist immer voraussetzungsvoll, da ich ja erstmal diese Hilfebeziehung, die muss ja erstmal irgendwie entstehen. Je nach Mandat sieht die auch einfach anders aus oder nach Mandatsvorstellung, je nach Handlungsfeld, je nach Arbeitsfeld, je nach Fokus, welches Handeln eher im Fokus steht. Und genau, das ist halt so ein Grund dafür, warum dieses sozialpädagogische und soziale und professionelle Handeln auch auseinandergehen können. Ja, das geht nicht immer ineinander auf. Und das ja, müssen wir uns einfach regelmäßig in den Teams auf unserer Arbeit drüber unterhalten, in manchen Arbeitsfeldern mehr, in anderen weniger, wie wir das immer wieder reflektieren, immer wieder auch ja, kritisieren, versuchen, mit dem Blick von außen drauf zu sehen und uns das anzuschauen. Genau, jetzt kommen wir zu Punkt 7. Denn nachdem wir uns jetzt so ein bisschen die Felder angeguckt haben, nochmal Mandate aufgefrischt haben, mit der Handlung uns nochmal beschäftigt haben, geht es jetzt wieder zurück zum Eigentlichen und zwar zu den Handlungs- und Arbeitsfeldern. Und da haben wir jetzt siebtens Handlungsfeld als Ordnungsbegriff. Also erst nochmal diese Feldtypologie, ja, die ist nicht immer passend, wie immer, so Definitionen sind nie einheitlich und so weiter, ihr kennt das. Aber man kann das zum Beispiel grob umreißen. Ja, wir haben ein Berufs- bzw. ein Handlungsfeld. Das ist beispielsweise die Kinder- und Jugendhilfe oder die Altenhilfe. Ne? Am Anfang Tabelle, Spalte 2. Das Arbeitsfeld ist ein Handlungsfeld, also nicht ist, sondern dazu steht, ein Handlungsfeld der sozialen Arbeit differenziert sich in unterschiedliche Arbeitsfelder aus. In der Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise, Kinder- und Jugendarbeit, frühkindliche Erziehung, Betreuung und Erziehung oder erzieherische Hilfen. Und darunter gibt es, wie versprochen am Anfang, nochmal das Tätigkeitsfeld. Und ja, also diese Arbeitsfelder, wie zum Beispiel die Kinder- und Jugendarbeit, differenzieren sich in unterschiedliche Tätigkeitsfelder aus, wie zum Beispiel die offene Kinder- und Jugendarbeit, der Abenteuerspielplatz oder die mobile und aufsuchende Jugendsozialarbeit oder Jugendarbeit. Ja, das ist so nochmal dieses Tätigkeitsfeld, wo man sagt, okay, prinzipiell die gleichen Ziele, ja, auch viel die gleichen Gesetzeslagen tatsächlich, aber in der Ausgestaltung doch nochmal sehr verschieden. Das ist dann wirklich so diese kleinste Ebene. Genau, also das ist so die Feldtypologie. Und jetzt ist noch so ein kleiner Punkt, unter achtens, soziale Arbeit als eine gesellschaftliche Probleme bearbeitende Akteurin. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, oder vielmehr ich, ja, dass soziale Probleme bearbeitet werden. Die Ausdifferenzierung und Pluralisierung einer modernen, beständig komplexer werdenden Gesellschaft spiegelt sich auch in der Ausgestaltung sozialer Arbeit wider. Es ist nicht mehr nur für randständige Problemlagen zuständig, wie wir es beim ja ganz am Anfang bei dem Hilfe- und bei dem Bildungsprimaten hatten, wo wir uns das angeguckt haben vorhin, sondern immer mehr auch für die als normal geltenden Lebenslagen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Ja, wir sehen das immer häufiger, gerade kann man das auch beobachten, dass die sogenannte Mitte immer mehr von Prekarisierung, sozialen, ökonomischen und ja, kulturellem Abstieg bedroht ist, sich diese Mittelschicht quasi so ein bisschen auflöst. Ja, kann man verschiedene Theorien und Betrachtungen hernehmen, um das nochmal genauer zu analysieren. Aber man kann sagen, immer mehr Menschen sind von immer mehr Krisen auch einfach betroffen, weil die Gesellschaft komplexer wird, weil sie immer weiter ausdifferenziert wird, ja, und es muss ja nicht immer sein, dass man irgendwie keinen Job und wenig Geld hat, sondern auch was Identität angeht, ja, Social Media beispielsweise hat einen gewaltigen Einfluss auf Menschen. Und natürlich kann ich als jemand, der, keine Ahnung, 4.000, 5.000 brutto verdient, irgendwie total unglücklich und einsam sein. Und auch da kann soziale Arbeit natürlich ein Ankerpunkt sein. So zum Beispiel eine Lebensberatung oder Alltagsberatung oder was auch immer, um mal zu gucken, okay, wie geht's mir eigentlich? Muss jetzt nicht schon in Form von einer Therapie sein, aber man kann sich ja einfach mal angucken, ja, was habe ich denn so für Ressourcen? Was tut mir eigentlich gut? Was wünsche ich mir für mich? Und was kann man da machen? Und wo sind da vielleicht auch Probleme in der Gesellschaft, die ich ja gerade, was vielleicht auch dann so relativ neu ist in der sozialen Arbeit, okay, ich habe vielleicht auch Ressourcen mit die so hoch sind, dass ich auch wirklich gut was daran ändern kann, dass ich wirklich einen Input auf Gesellschaft auch haben kann, ja. Ist mir nur gerade so spontan eingefallen. Das wäre nochmal auch spannend zu betrachten. Genau, das mal um noch so Ergänzungen an das alles, was wir jetzt hatten bisher. Dann haben wir neuntens, handlungsfeldübergreifende Systematisierung. Ja, man kann das nicht nur in so Handlungs- und Arbeitsfeld unterteilen, sondern auch anders. Spezifika, Spezialisierung und neue Tendenzen innerhalb der vier Handlungsfelder, also die bleiben uns mal noch erhalten, die Handlungsfelder, und das sind hier Kinder- und Jugendhilfe, soziale Hilfe in den besonderen Lebenslagen, Behinderten- und Gesundheitshilfe und die soziale Altenhilfe. Und ja, Spezifika werden hier benannt. Darunter kann man es zum Beispiel einteilen. Man kann sagen, sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als auch die soziale Altenhilfe hat das Spezifikum der Lebensalter, wohingegen die soziale Hilfe in besonderen Lebenslagen und die Behinderten- und Gesundheitshilfe eher die Lebenslage als Spezifikum haben. Ja? Das bedeutet, dass bei den Lebensaltern sind es halt einfach so Altersgrenzen, wo Menschen im Fokus geraten, und bei den Lebenslagen ist es halt wirklich, wie ist die Lebenssituation gerade. Zu den Angebotsstrukturen in der Kinder- und Jugendhilfe. Man sagen, es sind soziale Dienstleistungen von Normalinstitutionen, zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, bis hin zu stationären Hilfeformen mit hohem Interventionsgrad. Ja, bei den besonderen Lebenslagen sind es soziale Dienstleistungen in Abstufung von ambulanten Angeboten bis hin zu stationären und so weiter, hoher Interventionsgrad. Haben wir genauso bei der Behinderten- und Gesundheitshilfe. Da geht es um offene und präventive Angebote für alle bis hin zu, genau wie bei den anderen. Und in der sozialen Altenhilfe haben wir auch wieder die Abstufung von offenen bis stationären mit hohem Interventionsgrad. Wir haben dann so ein Aufgabenprofil, wir haben verschiedene Schwerpunktsetzungen. Würde ich jetzt alles mal nicht vorlesen, da könnt ihr gern selber reingucken. Aber die neuen Tendenzen finde ich nochmal spannend. Und zwar bei der Kinder- und Jugendhilfe gibt es so einen quantitativen Rückgang, vor allen Dingen wegen dem demografischen Wandel. Und es gibt neue Zuschnitte, zum Beispiel in Richtung von Kooperation. Inklusion als Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe für alle. Das ist so was, ja, ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Jahr die Grafik hier ist, aber denke ich, ist doch immer noch sehr aktuell. Bei den besonderen Lebenslagen ist es die zunehmende Ausdifferenzierung und zugleich neue Kooperationsformen aufgrund von Multiproblemlagen. Der Hilfeprimat verschiebt sich zugunsten eines Kontrollprimats. Ja, es geht einfach immer wieder in Richtung Kontrolle. Menschen werden sanktioniert, werden ja, bestraft, erhalten weniger oder keine Hilfe, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten, werden weggesperrt, werden ja, was auch immer, ne? Also es geht viel darum, dass Menschen angepasst sein sollen. wenn das hier so gemeint ist. Ich lese es hier gerade so. Natürlich gibt es auch andere Tendenzen und auch immer wieder Positiventwicklungen, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen haut das schon ganz gut hin. Vor allen Dingen, ja, seit der Neoliberalisierung, also die neue Steuerung der 90er Jahre, da ist doch sehr viel Verwaltungslogik in die soziale Arbeit geraten, die, wie ich finde, wir da dringend erstmal wieder rauskehren müssen, um sie dann unter unseren Bedingungen da wieder einzupflegen. Genau, dann haben wir die Behinderten- und Gesundheitshilfe, quantitative Zunahme, na, auch Effekt des demografischen Wandels, neue Kooperation, so von Alten-, Gesundheits- und Behindertenhilfe, gegebenenfalls vollständige Neuordnung der Behindertenhilfe durch das programmatische Konzept der Inklusion. Ja, Inklusion ist ja so das Wort der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und ja, da haben wir noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, würde ich mal sagen. Wichtig ist immer, also finde ich immer gut, den Satz, Inklusion betrifft uns alle und Inklusion hilft auch uns allen. Ja, irgendwie einen Fahrstuhl oder eine breitere Eingangstür, da habe ich auch was von. Da haben wir immer alle was von, wenn wir die Welt einfach inklusiver gestalten. Und wir haben noch soziale Altenhilfe und da gibt es an neuen Tendenzen auch eine quantitative Zunahme, auch wieder demografischer Wandel, neue Kooperationen, Alten-, Gesundheits- und Behindertenhilfe, wie wir es jetzt im vorhergehenden Handlungsfeld schon hatten. Ja, also da ist viel Bewegung drin, da verändert sich viel und je nachdem, in welchem Handlungsfeld ihr mal landet, wäre mal spannend zu beobachten, wo euer Handlungsfeld, euer Arbeitsbereich da sich gerade so befindet in diesen neuen Tendenzen. Zehntens, wir gehen langsam, gehen Richtung Ende. Theoretische Ordnung der Handlungsfelder. Ja, auch die kann man nochmal verschieden ordnen. Wir können zum Beispiel sagen, wir ordnen die nach Altersgruppen. Ja, ganz einfach. Frühe Kindheit 1 bis 6 Jahre, mittlere Kindheit 6 bis 3, Adoleszenz bis 18, frühes Erwachsenenalter bis 30, mittleres Erwachsenenalter bis 60 und dann spätes Erwachsenenalter ab 60. Das wäre so ganz simpel. Danach kann man zum Beispiel ordnen. Das ist so, man kann sagen, als Station im institutionalisierten Lebenslauf, ja, wären einmal die Altersgruppen. Wir können aber auch sagen, naja, aber nicht nur das Alter, sondern eher die gesellschaftliche Antwort auf Entwicklungsaufgaben ist da spannend. In vielen Modellen ist zwar da das Lebensalter auch ausschlaggebend, aber die Antwort auf diese Entwicklungsaufgaben kann ja verschieden ausfallen. Ja? Indem wir zum Beispiel sagen, wir haben Lebensalter Kindheit, die Lernphase ist da Motivierung, formale Lernorte sind so Schule. Nonformale Lernorte sind so Kindergärten, Angebote von Familien, Bildung und Krabbelgruppen und informelle Lernorte, so Familie, Eltern, Geschwister und Peers. Ja? Und da können wir sagen, okay, wer da so reinfällt, fällt in das Lebensalter Kindheit und das ist nicht unbedingt mit dem 6. Lebensalter vorbei. Genauso können wir sagen, okay, Jugend, können wir sagen, Lernphase des Subjekts, Gruppenbildung und Kompetenzen. Ja, ist jetzt sehr, sehr schwammig und auch ein bisschen wenig, finde ich, aber formaler Lernort ist hier auf jeden Fall Schule. Nonformale Lernorte sind so Kinder- und Jugendarbeit, Hort, Sportverein und so weiter. Und informelle sind natürlich Peers, aber auch noch Familie und immer mehr auch die Medien. Und da kann man sagen, okay, wer sich in diesem Raster bewegt, kann als Jugend gezählt werden. Ist auch wieder schwierig, also klar, so eine Systematisierung und theoretische Ordnung ist auch immer sinnvoll, um sich da erstens vielleicht auch anzunähern oder auch um das ein bisschen besser durchblicken zu können. Aber gerade bei Jugend, das haben wir im Team auch immer mal besprochen, man könnte auch sagen, es ist ein ganz schön übergriffiger Akt zu sagen, du bist jugendlich und du nicht. Vielleicht ist Jugend einfach auch was, eine Selbstdefinition, die Menschen sich geben. Was dann natürlich wieder Konsequenzen dafür hätte, wer alles unsere AdressatInnen sind und wer nicht. Das müsste man dann wieder prüfen, aber ja, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Gedanken und auch einen wichtigen, dass wir uns immer wieder mit diesem Machtaspekt und Sprache ist nun mal Macht oder ein großer Machthebel, dass wir uns damit auseinandersetzen, das immer wieder kritisch hinterfragen. Na, und natürlich gibt es das auch für die 4 weiteren Lebensalter. Und ja, könnt ihr gerne hier reingucken, aber ich denke, das Prinzip ist angekommen. Wir können auch immer noch im institutionalisierten Lebenslauf unterscheiden in den lebensphasentypischen Bewältigungsanforderungen nach Böhnisch, ne? Der beschreibt ja, dass sozialpädagogische Leistungen sich sowohl auf Bewältigungsprobleme in kritischen Lebenssituationen als auch auf die Angebote der Jugend- und Erwachsenenbildung beziehen. Und sozialpädagogische Handlungsfelder sind daher eine gesellschaftliche Antwort auf Bewältigungsaufgaben der Lebensalter, die sich entsprechend ausdifferenzieren. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen wenig, aber ich denke, auch das können wir uns ganz gut vorstellen, indem wir sagen, okay, es gibt einfach kritische Lebenssituationen, da gibt es Lebenslagen und nach denen kann ich das auch nochmal ordnen im Lebenslauf. Ja, dieser furchtbare institutionalisierte Lebenslauf ist das ja auch immer irgendwie so ein Einschnitt da drin und ja, auch danach kann ich die Handlungsfelder ja vielleicht sortieren. Genau, wir haben aber nicht nur die Station im institutionalisierten Lebenslauf, sondern wir können Handlungsfelder und ihre stufenförmige Interventionsgrade, also die Intensität, auch ja, zur Ordnung nutzen. Ja, wir können das zum Beispiel bezogen auf die Lebenswelt machen, nach der Lebensweltorientierung. Und hier können wir sagen, gut, wir können das einteilen in lebensweltergänzend, lebensweltunterstützend und lebensweltersetzend. Und da ist halt die Intensität wichtig, ne? Lebensweltergänzend ist die niedrigste Intensität. In der Kinder- und Familienhilfe, nein, Kinder- und Jugendhilfe, können wir sagen, das sind Kindertageseinrichtungen, ne? Die ergänzen die Lebenswelt. Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere Jugendfreizeitarbeit und Jugendverbandsarbeit oder auch der ASD. weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das noch als lebensweltergänzend betrachten würde. Ja, aber zum Beispiel haben wir auch in der Altenhilfe den ambulanten Pflegedienst, ne, der ergänzt die Lebenswelt, ne, der Altenclubs oder Altenservice-Center, auch sowas. Wir haben dann als nächste Interventionsstufe lebensweltunterstützend. Da ist dann sowas in der Kinder- und Jugendhilfe, die Kinder- und Jugendarbeit inklusive Jugendsozialarbeit. Das ist dann auch einfach wieder eine Paragraphensache, ne? Und Jugendsozialarbeit bezieht sich einfach auf besonders benachteiligte junge Menschen. Wohingegen die Jugendarbeit ohne sozial drin quasi auch so Freizeitgestaltung und sowas angeht. Hilfen zur Erziehung, beispielsweise sozialpädagogische Familienhilfe, ja, das ist wirklich im System selber eine Unterstützung. Auch wieder der ASD, ne? Natürlich, der hat auch verschiedene Interventionsstufen. Ja, besonderer sozialer Dienst, Jugendgerichtshilfe auch, ne, das ist jetzt nicht, ersetzt nicht die Lebenswelt vollständig, aber es unterstützt dabei, vielleicht nicht die eigene Lebenswelt zum Teil auch verlassen zu müssen, zum Beispiel dann ins Gefängnis zu gehen. Wieder die Altenhilfe haben wir sowas wie Tageseinrichtungen für ältere Menschen, ja, wo die wirklich Hilfe einfach für ihren Alltag bekommen können oder auch offene Altenhilfe und Altenbildung auch. Und Lebenswelt ersetzen, das ist dann der höchste Interventionsgrad. Wir haben bei der Kinder- und Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung, insbesondere Formen der Fremdunterbringung oder auch die Jugendgerichtshilfe hier wieder ja, einfach in der Pflicht zu sagen, okay, hier wurden irgendwelche Stunden mehrfach und dauerhaft nicht abgeleistet. Wir müssen jetzt dem Arrest hier zustimmen oder was auch immer. Ja, so kritisch das natürlich auch zu betrachten ist. Und in der Altenhilfe haben wir dann sowas wie Altenzentren, Altenheime, Pflegeheime, Hospize. Das ist natürlich lebensweltersetzend, ja. Das ist ein vollständig anderer Rahmen. Genau. Und so können wir auch ordnen. Wir haben aber noch andere Intensitäten, nämlich im Zuge der Erwerbsarbeitsorientierung. Gesellschaftliche Funktion der Intervention, ne, darum geht es dann. Und Spannung haben wir da auf 6 Ebenen. Und wir können sagen, wir haben, also am wenigsten intensiv ist die individuelle Selbstbearbeitung, ja, das machen Menschen alleine. Und dann wird die Intensität immer höher mit den Basisinstitutionen, Kita und so, die Normaleinrichtungen und Absicherungssysteme, die sozialpädagogischen Normalisierungsangebote, Krisenbearbeitung von Strukturproblemen. Und ganz hinten sozialpädagogisch relevante Ausgliederungen. Ja, und da können wir dann sagen, okay, es ist wirklich nach der Funktion Und der Lebenslauf, der ist zwar irgendwo auch individualisiert, aber zugleich immer standardisiert, weil er sich ja auf das Ziel der Erwerbsarbeit einfach immer bezieht. Ja, das darf man nie aus dem Auge verlieren. Und dabei quasi darauf vorzubereiten, da drin zu unterstützen, irgendwie Menschen in Arbeit zu bekommen, ja, mit welchen Ansprüchen rundherum auch immer oder auch eben immer nicht. Da können wir auch verschiedene Interventionsformen einfach haben. Ne? Manche Menschen, die haben nie irgendeine Art von Hilfe gebraucht und haben einen super mega geilen Job, mit dem sie voll zufrieden sind und gut Kohle verdienen. Ja, und manche Menschen sind halt von ihrer Struktur, von ihren Lebensumständen so sehr gebeutelt, dass sie überhaupt nicht die Chance haben, ihre Schule überhaupt abzuschließen. Also da haben wir verschiedene Interventionsgrade dann auch wieder. Genau, also das erstmal so vielfältige theoretische Ordnung, wie wir Handlungsfelder auch einteilen könnten. Wir haben noch jetzt bei Punkt 11, die Handlungsfelder als Zielbestimmung und Aufgabenfeld. Ja, hier können wir das nochmal ganz anders differenziert nach Aufgabenfeldern, die wir so haben. Das sind hier 6 Stück. Wir können sagen, es gibt die Personalisation. Ja, das sind so alle Bemühungen um die Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben Qualifikation, das ist der Erwerb von beruflich relevanten Fähigkeiten. Wir haben die Reproduktion, Unterstützung und Förderung von Ehe, Familie, Partnerinnenschaften, der familialen Erziehung und der eigenständigen Haushaltsführung. Wir haben Rehabilitation und Pflege, maximal mögliche Wiederherstellung bzw. dem Erhalt der körperlichen und geistigen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, der Betreuung und Pflege und dem Schutz von Kranken, alten und beeinträchtigten Menschen. Wir haben die Resozialisierung, die Verhinderung oder zum Abbau massiver Verhaltensauffälligkeiten und zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Ganz wichtig, ne, ich sage es immer wieder, auch hier nicht nur am Individuum, sondern auch in der Gesellschaft. Und wir haben die Basisdienste, sowas wie ein ASD oder auch den SPSD, also den sozialpsychiatrischen Dienst der Hilfe für psychisch Kranke. Ja, das sind dann so Basisdienste, die es einfach gibt, geben muss, sollte, wie auch immer. Und auch darin können wir Aufgabenfelder nochmal differenzieren, je nachdem, was die, was da das oberste, ja, das oberste Aufgabenfeld, die oberste Zielbestimmung ist in dem Rahmen, kann es ja auch wieder ganz unterschiedlich ausgestaltet werden. Dann haben wir noch den letzten Punkt. Das ist die oder sind die Hintergrundbühnen sozialer Arbeit. Ich habe überlegt, ob ich die rauslasse, aber ich finde die so wichtig, dass ich die jetzt einfach gern nochmal mit reinnehmen möchte, auch wenn wir jetzt schon wieder bei über einer Stunde sind. Und zwar gibt es Arbeitsfelder ohne AdressatInnen. Kann man sich erstmal fragen, hä, okay, was soll das jetzt sein? Aber natürlich, es gibt ja nicht nur die Praxis. Es gibt auch Praxis ohne AdressatInnen. Wäre ich jetzt vielleicht auch nicht so schnell drauf gekommen. Aber natürlich haben wir Supervisionen. Ja, wir haben auch Praxis-, Organisations- und Personalberatung. Auch das können SozialarbeiterInnen machen. Wir haben Aus-, Fort- und Weiterbildung. Wir haben Forschung und Evaluation. Und wir haben Sozialplanung und Sozialberichterstattung. Ja, also es gibt wirklich Arbeitsfelder ohne AdressatInnen. Bedeutet, also vielleicht sollte man soziale Arbeit nicht studieren, wenn man so gar nicht mit Menschen kann. Aber vielleicht hat man ja dann trotzdem nicht so massiv Bock, irgendwie jeden Tag auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Fände ich auch legitim und da kann man sich vielleicht auch auf sowas ausrichten. Allerdings ist es da natürlich super, erstmal ein paar Jahre Praxis erlebt zu haben, um auch zu wissen, was man da tut. Dann haben wir nicht nur Arbeitsfelder ohne Adressatin, wir haben auch noch die Berufspyramide mit Qualifikationsniveau. Ja, was bedeutet das jetzt? Also wir haben quasi also es ist so als Hintergrundbühne sozialer Arbeit so gedacht, es gibt einfach nochmal verschiedene Qualifikationen innerhalb der sozialen Arbeit. Das ist ja auch, also mir war das zum Beispiel überhaupt nicht klar, wie das da alles ist. Es gibt halt ganz unten, das ist wie so eine Pyramide, Assistenzberufe, so auf Berufsschulniveau, beziehungsweise Sozialassistentin, Kinderpflegerin oder auch sozialpädagogische Assistentin. Weiter oben haben wir dann weitere Berufsgruppen auf Berufsschulniveau, zum Beispiel AltenpflegerInnen, Gesundheits- und Krankenpflege. Und darüber haben wir dann Berufe im Sozialwesen auf Fachschulniveau. Ja, das sind ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen und HeilpädagogInnen. Und erst darüber kommen jetzt, also wo ich mich jetzt auch zuzählen darf seit gestern, Professionsangehörige auf Bachelor-Niveau, zum Beispiel soziale Arbeit, Kindheitspädagogik oder Erziehungswissenschaften. Und darüber käme dann natürlich Professionsangehörige auf Master-Niveau, ja, auch soziale Arbeit, Master beispielsweise. Und da sieht man schon, wir befinden uns selbst mit dem Abschluss, für viele ist es ja auch der erste Abschluss, schon sehr weit oben. Ich finde auch, das ist so eine Machtkomponente, die man nicht vergessen sollte. Und auch einfach, ja, um so einer gewissen Überheblichkeit und Arroganz vorzubeugen, auch mal zu gucken, okay, was machen denn eigentlich die, die jetzt in der Pyramide hier so unter uns stehen? Was haben die eigentlich für Qualitäten? Schließlich machen die das ja auch 3 Jahre, die Ausbildung. Das ist ja vielleicht gar nicht weniger intensiv, vielleicht haben die einfach nur andere Inhalte. Da erinnere ich immer dran, dass bei uns im dritten Semester ja auch Menschen dazugestoßen sind in das Studium, die vorher ErzieherInnen gelernt und ausgeübt haben. Und da fehlen natürlich viele, viele Dinge, die wir im Sozialarbeitsstudium hatten. Also ich würde sagen, schon so ziemlich 4 Semester oder vielleicht sogar darüber hinaus, von denen da viele Menschen noch nie was gehört haben. Andererseits ist es ein Arbeitsaufwand, diesen Abschluss als ErzieherIn zu bekommen, wo ich auf jeden Fall meinen Hut für ziehen würde, wenn ich jetzt einen auf hätte. Und das ja, sollten wir nie vergessen, dass bloß weil unser Abschluss irgendwie höher gewertet ist in irgendeiner ökonomischen oder was weiß ich, kulturellen Logik, dass, ja, dass wir uns da irgendwie als übergeordnet oder irgendwie sowas verstehen. Und wir haben noch die Aufgaben des Hilfesystems, also des Systems an sich. Ja, was haben wir hier? Wir haben das KlientInnen-System. Das sind so Ressourcensysteme versus Zielsysteme, ja. KlientInnen-System, wir haben das Ziel Sicherung und Optimierung der Lebenslage der AdressatInnen bezogen auf ihre Lebensweise und ihre Lebensbedingungen. Wir haben da das KlientInnen-System Aufgabentyp 1, das ist dann die direkte KlientInnen-Arbeit, fallbezogene Arbeit an der Veränderung des KlientInnen-Systems in Kooperation mit dem KlientInnen-System, ne? Also Beratung, Erziehung, Betreuung, whatever. Wir haben aber noch das Leistungssystem, das ist Aufgabentyp 2, die indirekte KlientInnen-Arbeit. Fallbezogene Arbeit an der Veränderung des KlientInnen-Systems in Kooperation mit Leistungssystem. Ja? Also am Anfang haben wir KlientInnen-System mit KlientInnen-System. Wir gucken mit einem Menschen, was hast du so für ein System, was hast du für Peers, für Familie, für Unterstützung, wo du gerade bist und wie können wir das alles nutzen und vor allen Dingen deine eigenen Ressourcen, um das zu erreichen, was du gern hättest. Bei Aufgabentyp 2 ist es jetzt schon, okay, wir gehen mit an Leistungssysteme ran, ja, Vermittlung von Dienstleistungen, Sicherung der Finanzierung, ja, wenn ein Mensch kommt, okay, ich habe irgendwie gar kein Geld, dann ist klar, okay, Schritt 1, kein Geld, kein Job, Bürgergeld anmelden, ja, solange du eine Postadresse hast, melden wir hier Bürgergeld an und dann sind wir im Leistungssystem, Sicherung der Finanzierung, ne. Das Leistungssystem hat das Ziel Sicherung und Optimierung der Leistungen des Sozial- und Gesellschaftssystems bezogen auf interne Leistungen der eigenen Organisation und externe Leistungen anderer Organisationen. Ja, auch da ist wieder verschiedene Systeme. Denn wir haben hier noch den Aufgabentyp 3, das ist die indirekte Organisationsarbeit. Ja, wir hatten Typ 1, die direkte KlientInnenarbeit, na, nur das KlientInnensystem. Aufgabentyp 2, indirekte KlientInnenarbeit mit dem Leistungssystem zusammen. Jetzt Typ 3, indirekte Organisationsarbeit. Fallübergreifende und fallbezogene Arbeit an der Veränderung des Leistungssystems in Kooperation mit dem KlientInnensystem. Also hier haben wir Organisationssystem. Leute, hier, wir haben hier die Veränderung des Leistungssystems, ne? Zum Beispiel Unterstützung und Selbsthilfegruppen, Begleitung von AdressatInnen zur Durchsetzung ihrer Interessen und Rechte. Ja? Wir nehmen Einfluss auf das Leistungssystem und das KlientInnensystem ist die Kooperation. Ja, ich erinnere da immer gern an so Geschichten, die ich im Jobcenter mitbekommen habe, in anderen Städten, aber auch schon in Sachsen und Dresden viel von gehört. Ja, wo es einfach helfen kann, dass Professionelle, also wir zum Beispiel mit da sind, sagen, hier übrigens, ich bin Sozialarbeiter von da und da, Allein das reicht meistens schon, so in 80% der Fälle würde ich sagen, dass Hilfen gewährt werden, Rechte anerkannt werden. Und wenn nicht, ja, haben wir halt auch einfach das Wissen, das Selbstbewusstsein, sollten wir auch haben, da einfach dann zu intervenieren. Wenn man sagt, nein, nach Paragraph so und so weiß ich, hier meiner Klientin steht diese Leistung zu. Ich kenne ihren Leistungskatalog, da steht das so und so drin. Und ja, oder wie Sie hier mit der Klientin reden, das lassen wir uns nicht geben. Wir möchten jetzt eine andere Sachbearbeiterin haben oder zu ihrem Vorgesetzten. Und vorher gehen wir hier einfach nicht weg. Ne? Also man kann da,
Wenn man halt nicht auf die Good Cop.
Art weiterkommt, dann kann man halt auch anders, weil ja unser erstes Mandat ist ja nun mal von den Adressatinnen. Und wir haben noch Aufgabentyp 4, das ist die direkte Organisationsarbeit, fallübergreifende und fallbezogene Arbeit an der Veränderung des Leistungssystems in Kooperation mit dem Leistungssystem, also nur noch Leistungssystem, ja, das sind dann so interne Fallkonferenzen, Teamsupervision und Organisationsentwicklung. Und extern wäre dann so fachpolitische Lobbyarbeit, Evaluation und Forschung, Aus-, Fort- und Weiterbildung. Ja, das ist dann wirklich Leistungssysteme miteinander. Ja, das wären auch noch mal so quasi Typen, die man so unterteilen kann, die vier Aufgabentypen. Aber ich denke, jetzt haben wir so viel irgendwelche theoretischen Einteilungen, Strukturierungen, whatever uns angeguckt. Vielleicht ist ein bisschen was hängen geblieben. Vielleicht hilft es ein bisschen dabei zu sortieren. Okay, was gibt es alles? Was mache ich eigentlich? Und wie steht das im Verhältnis zu allem anderen? Je nachdem, welches Ordnungssystem ich da betrachte. Wie sieht es mit den Mandaten aus? Was für eine Form von Handlung vollführe ich da eigentlich hauptsächlich? Genau, und das jetzt so mal als Auftakt für dieses doch sehr intensive Modul Arbeitsfelder und Methoden. Und ich denke, da sollte das jetzt erstmal reichen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Gar nicht so viel. Schaut gerne im Discord vorbei. Die Einladung ist in der Podcast-Beschreibung. Ja, schließt euch uns an. Da habt ihr sämtliche Zusammenfassung, also es sind quasi meine Stichpunktzettel und immer sämtliche Grafiken, die da mit drauf sind. Ist auch immer cool, während der Folge mit da so durchzuscrollen, wenn ihr es ein bisschen intensiver haben wollt. Genau, und natürlich könnt ihr das auch zum Lernen oder einfach für whatever benutzen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und ansonsten, ja, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Der Mensch hat immer eine Wahl. Wie zynisch und vermessen, wir sind so neoliberal. Das haben wir gefressen, der Fitness überlebt den Knall. Den Rest kannst du vergessen, wir sind so neoliberal. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir gefressen.